und herzlich willkommen zum Podcast der Kai-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich spreche heute mit Dr. Stefan Greten über die Parkinson-Erkrankung und ja, begrüße dich erstmal. Schön, dass du da bist, Stefan.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Deborah.
Stefan, ich weiß ja, dass du zu unseren oder vielleicht auch der treueste Podcast-Hörer bist. Also die Wahrheit irgendwo hier drin läuft bei dir, glaube ich, auf dem Weg zur Arbeit, wieder nach Hause. Von daher weißt du eigentlich doch genau, was jetzt kommt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zum Einschlafen hast du vergessen.
Ach so, und zum Einschlafen.
Wo ich meistens auch dann nicht einschlafen kann, aber.
Ja,
weil es so spannend ist.
Ne? Ja, natürlich. Ja, also du weißt, was kommt. Bist du vorbereitet?
Top vorbereitet. Also für der schlechteste Lügner der Welt.
Achso, ja, wir werden sehen, wie es für mich jetzt hier vor allen Dingen ausgeht. Diejenigen, die noch nicht wissen, was kommt. Stefan hat sich drei Geschichten überlegt, von denen zwei der Wahrheit entsprechen. Eine davon ein bisschen geflunkert ist und ich versuche mein Bestes. Wir gucken uns hier gerade schon in meinem Büro in die Augen und ich merke schon, das wird, glaube ich, das wird schwer. Aber ich versuche dennoch mein Bestes. Leg mal los.
Das ist wie ein gutes Pokerspiel, ne?
Genau. Obwohl ich sagen muss, ich kann sehr gut Karten spielen.
Ja, dann höre ich jetzt auf zu lachen. Ne? Genau. Ich glaube, in einem der Gespräche, die wir schon mal hatten, hattest du das Thema Fußball angeschnitten.
Hm, ist ja unser Lieblingsthema hier im Podcast.
Ist tatsächlich so.
Ja.
Weiß ich natürlich, weil ich höre den ja auch immer. Deswegen wollte ich gerade nicht darauf eingehen, ne? Weil also Fußball ist ein großer Teil meines Lebens, aber auch die Musik. Mhm. Und auf dem Hinweg eben habe ich tatsächlich noch eine Folge von unserem Musiktherapeuten gehört. Und dachte, da ist doch wirklich was zu holen, sag ich mal. Musik begleitet mich und damit komme ich eigentlich auch schon zur ersten Geschichte. Na, ich fand es immer sehr interessant. Laut meinen Eltern, das weiß man natürlich in den ersten Jahren nicht, war ich ein sehr musikalisches Kind. Also habe viel getanzt, viel gemacht und ja, tatsächlich auch dann irgendwann angefangen, ein Instrument zu lernen. Ja, und da war natürlich der Klassiker hier die Blockflöte.
Wunderbar. Die kennen wir alle.
Die kennen wir alle, ne? Genau. Bin relativ schnell zu einem anderen Instrument gekommen und zwar über Freunde. Na, wir hatten im Jugendalter eine Big Band, ja, in der Big Band Bösel. Na, da müsstest du vielleicht auf dem Arbeitsweg mal langfahren. Und in dieser Big Band war es natürlich dann so, die haben viel Jazz und so weiter gemacht, dass ich dann zur Trompete gekommen bin. Ja, sodass ich seit meiner frühen Jugend, also ich muss so, boah, ich habe mal überlegt, ich glaube so 10, 11 gewesen sein, über Freunde eben in diese Big Band, in die Jugendgruppe gekommen bin und da Trompete gespielt habe. Na, und wir hatten einmal im Jahr so eine große Veranstaltung in der Musikhalle, nee, Stadthalle heißt es, glaube ich, in Kloppenburg, na, wo irgendwie 700, 800 Leute reinpassen. Mhm. Zwei Wochenenden, drei Veranstaltungen und das habe ich eigentlich bis ins Studium hinein gemacht. Dann war irgendwann Fußball am Wochenende und Musik und dann ging es irgendwann nicht mehr. Na, also das habe ich dann leider so ein bisschen schleifen lassen, irgendwann nochmal, ja, ich glaube zum Jubiläum von meiner Mutter, die hatte da so ein Geschäftsjubiläum, da habe ich es nochmal versucht. Also es ist nicht ganz wie Radfahren, aber man kriegt es schon wieder hin. Und ja, das ist so tatsächlich so die erste Geschichte, okay. Auch so ein bisschen chronologisch, so wie bei Jonas.
Ne? Ja, okay, also das vielleicht schon mal wäre ja ein ganz spannender oder eine ganz spannende Geschichte. Ich höre aber mal weiter.
Mhm. Genau, dann ist eigentlich so, ja, die anderen beiden Geschichten haben so, ja doch, die haben schon einen zeitlichen Verlauf, ne? Unabhängig davon, dass halt in der Big Band viel Jazz, aber auch so, wir haben so viele moderne Popsongs umgespielt quasi, habe ich ein ganz anderes musikalisches Fable, wenn ich Musik höre.
Wahrscheinlich so Metal-Music.
Oh Gott, nein.
Schlager.
Aber nee, auch, ich würde sagen, fast ein extremes, und zwar elektronische Musik.
Ach so.
Also alles, was rund um Techno, tatsächlich auch Hardstyle und solche Sachen sind, das ist das, was ich eigentlich immer höre. Mhm. Ja, und da ist tatsächlich mein Lieblingskünstler, der ist ja mittlerweile leider verstorben, der Avicii. Mhm. Und sogar so weit, dass, ich weiß nicht, kennst du den Suppentanz auf Hochzeiten? Wenn die Suppe reingetragen wird?
Ja, ja,
genau. Das war Levels von Avicii bei uns. Da habe ich mich durchgesetzt, sag ich mal. Oder das fand meine Frau auch tatsächlich ganz witzig. Und ja, ich bin großer Fan, habe eigentlich alle seine Alben auf CD noch, na, oldschool-mäßig. Und ja, das, also ich höre alles aus diesem Bereich. Ne? Tatsächlich auch, ja, wenn ich mich hier outen darf, sowas wie Scooter oder so manchmal. Also,
wir können es ja zur Not noch wegschneiden, ne?
Ja. Ja, und das wäre die zweite Geschichte.
Geschichte Nummer zwei, es geht auch um Musik. Okay.
Genau. Und die dritte tatsächlich auch, deswegen ich bleibe in diesem Bereich. Trotz dessen, dass ich eigentlich viel Musik höre und mich die Musik halt immer begleitet, war ich auf sehr wenigen Konzerten in meinem Leben. Ja, und tatsächlich nur an drei, an die ich mich erinnern kann. Und das waren einmal Tim Bensko. jetzt kommen Justin Bieber und Helene Fischer.
Ja, eine interessante Mischung. Dadurch, dass wir hier ja aufnehmen und der Öffentlichkeit natürlich zugänglich sprechen, halte ich mich jetzt einfach diskret zurück und behalte manche Gedanken für mich und versuche jetzt ja zu erraten, welche davon geflunkert ist. Und du machst es mir wirklich nicht leicht, weil du das sehr detailliert beschrieben hast. Und ich tendiere aber dazu, dass die dritte Geschichte nicht stimmt.
Die Konzertgeschichte.
Genau. Du warst bestimmt auf mehr als drei, beziehungsweise vielleicht auf anderen.
Ja, die Anzahl ist tatsächlich etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber das waren so die drei großen, an die ich mich erinnern kann. Aber es waren diese drei Konzerte, ja.
Okay, dann wäre die Nummer zwei, dann spielst du keine Trompete.
Ich spiele keine Trompete.
Ah ja, ich habe mich schon gewundert. Aber gut, ich habe noch gehofft, weil das wäre natürlich ein ganz tolles Hobby.
Ja, würde ich auch so sehen. Alles, was so in den klassischen kreativ schaffenden Bereichen ist, bin ich absolut schlecht.
Naja.
Also sowohl Kunst, also dieses reine Bilder malen oder ähnliches und halt Musik schaffen. Tatsächlich ist das die Geschichte einer nahen Angehörigen von mir.
Ach so.
Aha. Die aber auch nicht Trompete spielt. Deswegen konnte ich es ganz detailliert wiedergeben. Ja.
Ich habe mir schon gedacht, dass da ist schon sehr viel Inhalt, was man sich eigentlich nicht so ausdenken kann, wenn man nicht aus dem Bereich kommt. Naja, also aber wenn wir jetzt von Expertenwissen oder Fachwissen und Talenten schon sprechen, du bist ja nicht aus Spaß hier, mit mir über deine musikalischen oder nicht musikalischen Fähigkeiten zu sprechen, ja, sondern über deine Tätigkeit beziehungsweise auch deinen Forschungsschwerpunkt. Nämlich wir sprechen ja heute gemeinsam über das Thema Parkinson. Und du hast an der Medizinischen Hochschule in Hannover studiert und gearbeitet und warst da auch in der Forschung ganz aktiv und bist dann eigentlich in deinem Forschungsschwerpunkt mit Bewegungsstörung beziehungsweise dann auch mit der Parkinson-Erkrankung in Berührung gekommen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, kann man genauso unterschreiben, ne?
Was ist denn eigentlich Parkinson?
Ja, also Parkinson, früher hieß es Morbus Parkinson, also die Parkinson-Krankheit, so wird es mittlerweile genannt, ist am Ende, wie du auch eben schon erwähnt hast, eine Form von Bewegungsstörung. Jedenfalls hat man es früher und heute so bezeichnet. Es ist schlussendlich eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Also eine Erkrankung, wo wir einen langsamen Nervenzellverlust haben. Ne, vergleichbar mit zum Beispiel der Alzheimer-Demenz.
Okay, also das Nerven sich zurückbilden bzw. absterben im Gehirn.
Genau. Anders als eben bei der Alzheimer-Demenz ist es so, dass die Lokalisation dieses Absterbens halt anders ist. Ne? Aber am Ende ist es ein ähnlicher Prozess, den wir noch nicht genau verstanden haben. Deswegen wird ja so viel geforscht. Aber wir haben eben einen zunehmenden Verlust an Nervenzellen, der am Ende dann dazu führt, dass die Patienten so diese klassischen Parkinson-Symptome auch entwickeln.
Mhm. Und die Parkinson-Erkrankung ist ja auch gar nicht so selten, wie ich gehört habe. Also das heißt, wenn man das mal so einordnen könnte, also wie häufig tritt das auf?
Sehr häufig tatsächlich, wenn man das im Bereich der neurodegenerativen Erkrankung wieder sieht. Also Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste dabei und dann kommt tatsächlich schon Parkinson. Also
okay.
Wir haben tatsächlich in Deutschland im Moment, es war kurzzeitig mal ein Rückgang zu verzeichnen, da mutmaßen wir alle, warum das so war. Eigentlich nimmt die Zahl eher zu, weil auch das Lebensalter der Menschen steigen. Also es ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters, so mittleres Erkrankungsalter, so um die 50 bis 60 Jahre, haben wir tatsächlich in Deutschland ungefähr 300.000 Erkrankte aktuell.
Also eine wirklich auch relevante oder ein relevantes Krankheitsbild. Und wie äußert sich die Parkinson-Erkrankung?
Ja, das hat tatsächlich der Namensgeber eigentlich schon ganz gut, oder das ist das, was man, sage ich mal, so aus dem Medien vielleicht oder aus anderen Informationen schon mal gesehen hat. Also der Herr Parkinson, 1816 war das, hat es die Schüttellähmung genannt. ob's eine klassische Lähmung ist es nicht. Die Patienten äußern tatsächlich immer ein Hauptsymptom und das ist eine Bewegungsarmut oder eine Bewegungsverlangsamung. Und zusätzlich haben die entweder dann noch ein Zittern, das kennt man so, dieses typische Zittern der Hand, was man manchmal dann bei den Menschen sieht. Man nennt das im Fachjargon Tremor. Und weil der eben so diese ganz bestimmte Konfiguration hat, dieser Tremor, nennt man das auch manchmal so Pillendreher-Tremor bei der Parkinson-Erkrankung. Das ist ein Zittern in Ruhe, meistens nicht bei Bewegung, das kommt dann später erst dazu. Und zusätzlich haben die Patienten auch eine Muskelsteifigkeit. Das sind so diese drei Hauptsymptome.
Aber ganz interessant, weil das ja eigentlich widersprüchliche Sachen sind. Also einmal eine Bewegung, also das ein Symptom, das Zittern ist, die Bewegung, aber auf der anderen Seite auch diese Verlangsamung und die Steifigkeit.
Ja, das hat im Wesentlichen damit zu tun, was da am Ende verlustig wird. Also wir haben bei der Bewegungsumsetzung eine Region des Gehirns, die plant, eine Region, die umsetzt. Und dazwischen eben, ich würde fast sagen, so eine Art Qualitätssicherung. Also so, wir haben 100 Bewegungen und davon muss am Ende eine oder ist am Ende eine diejenige, die unser Ziel erreicht. Ich möchte zum Beispiel die Flasche Wasser greifen oder ähnliches. Und dafür verantwortlich ist eine Kombination aus eben dem kleinen Gehirn und dem Basalganglien. Basalganglien, das sind Strukturen des Gehirns, die sind sehr alt. So wie auch das emotionale Zentrum, der Mandelkern, die sind sehr, sehr alt. Primaten haben die sehr ausgeprägt. Deswegen sind die auch von der Bewegungskoordination so gut. Und bei uns kam dann ja der Kortex dazu, diese Großhirnrinde. Und bei der Parkinson-Erkrankung sind eben diese Basalganglien betroffen, sodass die Qualitätssicherung nicht mehr funktioniert. Und das äußert sich einerseits in dieser Bewegungsarmut. Ja, das bedeutet, dass man, wenn man eine Bewegung plant und umsetzen möchte, die irgendwo nicht stattfindet. Auf der anderen Seite gehen zu viele unnütze Bewegungen raus, sozusagen, in den Verkauf. Also, ja, und das ist dann, spiegelt dann sozusagen das Zittern wieder.
Es ist so wie so ein Filter, der nicht richtig funktioniert. Also eigentlich solltest du quasi nur durch einen, also wie so ein Duschstrahl, wo eigentlich nur aus einer Öffnung, sage ich mal, das Wasser rauskommen sollte, so gezielt, aber es kommt halt quasi in alle Richtungen eigentlich raus und eigentlich trifft es dann den Körper jetzt nicht, wo es eigentlich hin soll. Und auch da kann man sich also vorstellen, dass es also mehrere Bewegungsmöglichkeiten gibt, die, wenn ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Flasche neben mir stehen, greife ich die ja relativ sicher und dass ich aber theoretisch nach rechts oder nach links mich vergreifen könnte, das wird durch die Qualitätssicherung eigentlich normalerweise, wenn man einen gesunden Bewegungsapparat hat oder ein gesundes Gehirn, das würde dann da ganz automatisch passieren.
Hast du sehr gut beschrieben und das mit dem Duschkopf, das muss ich mir merken, weil das ist tatsächlich ganz gut. Also ein Wasserstrahl, der irgendwo ein Ziel erreichen soll, der funktioniert dann gerade nicht. Beispiel auch beim Gehen. Die Menschen haben ganz häufig dann, das eine Seite ist meistens mehr betont als die andere, dass eine Seite der Arm nicht mitschwingt. Das ist ja ein Automatismus, den wir beim Gehen, da denken wir nicht drüber nach, der passiert. Und diese automatische Qualitätssicherung, die funktioniert dann tatsächlich einfach nicht mehr.
Okay, das heißt, das ist ein Symptom, also dass dieses die Bewegungsstörung, also einmal der Tremor, also das Zittern, aber dann auch so die Bewegungshemmung, das sind einmal so ganz typische Symptome von Parkinson. Und du hast ja eben jetzt schon auch so ein bisschen das Gehirn schon angesprochen, den Nervenzellverlust angesprochen. Hat man dann eigentlich jetzt schon herausgefunden, also ist das der Nervenzellverlust, ist der übers ganze Gehirn hinweg? Gibt es da bestimmte Bereiche?
Genau, also der Herr Parkinson hat ja dann die motorischen Symptome beschrieben, muss man sagen. Und diese motorischen Symptome sind zurückzuführen auf einen Nervenzellverlust in einer ganz bestimmten Region der Erkrankung. Und zwar ist das die sogenannte Substantia nigra, die schwarze Substanz. Ja, die liegt im Mittelhirn. Die ist tatsächlich dafür verantwortlich, auch Bewegungen, ja, um da nicht genauer in die Tiefe zu gehen, weil dann wird es sehr langweilig und neurobiologisch, aber ist eben ein wichtiger ein wichtiges dopaminerges Areal. Ja, und da gehen eben die Nervenzellen verloren, sodass wir schlussendlich am Ende einen Dopaminmangel haben. Und wenn man jetzt überlegt, seit wann wissen wir das? Heutzutage redet man da so ganz leicht drüber. 1816 hat der Herr Parkinson das beschrieben und in den 60er Jahren, also 1960er, 70er Jahren, hat man erstmal herausgefunden, dass es am Ende an einem Dopaminmangel liegt, dass wir diese motorischen Symptome haben.
Dopamin, da klingeln ja bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hoffentlich die Ohren, weil das oder diesen Botenstoff hatten wir schon ein paar Mal und den finden wir also auch bei anderen psychiatrischen Erkrankungen wieder. Aber das heißt nochmal, dass ich das, wenn ich das richtig verstehe, Genzellen verloren, die Dopamin produzieren würden. Und dadurch, dass sie nicht mehr da sind, fehlt es auch an Dopamin. Und das Dopamin oder dieser Dopaminverlust führt dann zum Beispiel zu den verschiedenen Bewegungsstörungen erstmal nur.
Genau, ja.
Okay. Was hat denn Dopamin mit Bewegung denn konkret zu tun?
Da müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also die Basalganglien bestehen aus mehreren Strukturen, sage ich mal. Das gibt es auch nicht nur Dopamin als Transmitter, sondern da ist zum Beispiel auch GABA ein Transmitter. Und gerade das Zusammenspiel, deswegen sage ich, es ist nicht bei der Planung. Also bei der Planung gibt es ja nur einen Weg, der geht geradeaus nach vorne. Und auch bei der Durchführung einer Bewegung geht der Weg dann geradeaus nach vorne. Bei dieser Qualitätssicherung gibt es ja mehrere Schalten, sage ich mal so. Ne? Und da spielt eben Dopamin am Ende eine mehrschichtige, wichtige Rolle. So möchte ich das vielleicht mal allgemein formulieren. Ja, und durch diesen Verlust der Nervenzellen, der am Ende dadurch entsteht, dass sich dort mehrere, also wir haben es da auch noch nicht ganz genau verstanden, am Ende weiß man, dass da so ein bestimmtes Protein, was wir im Körper sowieso haben, na, das sogenannte Alpha-Synuklein, jetzt wird es nochmal ein bisschen spezieller, dass das eben fehlgefaltet wird und dass sich das in diesen Nervenzellen ansammelt. Ne? Und genauso wie bei anderen Sachen, die Dosis macht das Gift, irgendwann hat man eine bestimmte Schwelle erreicht und dann gehen die Zellen, sterben die Zellen eben ab. Ne? Aber es müssen auch einige Zellen erstmal abgestorben sein, bis man überhaupt dieses Zittern, sage ich mal, sieht. Ne? Also 50-80% der Nervenzellen müssen verloren gehen, bis überhaupt die ersten motorischen Symptome vorhanden sind.
Also in klinisch. Diesem Bereich?
In diesem Bereich, ja, genau.
Also das ist ja schon 80% ist ja, da ist ja...
Ja, das ist so eine Range, die in den, sage ich mal, pathologischen Untersuchungen immer so gezeigt wird. Ne? Wir sagen eigentlich immer 50, aber eigentlich bei manchen ist auch 80 beschrieben. Das ist ein bisschen wechselhaft, ja.
Das heißt, der Nervenzellverlust ist so weit fortgeschritten und dann sieht man erst Symptome bezogen auf den Bewegungsapparat. Das ist ja ein großes Problem, oder?
Das ist ein Riesenproblem. Ne? Also wenn wir uns jetzt einmal, und das war eigentlich so mein Einstieg in die Forschung, wenn ich das mal so sagen darf, waren die klinischen Studien. Ne? Wir haben Medikamentenstudien in Hannover durchgeführt, vorwiegend an nicht dem klassischen Parkinson, sondern anderen Parkinson-Erkrankungen. Scheitern die meisten Medikamentenstudien. Und ein Punkt, warum das so sein könnte, ist tatsächlich der Fakt, dass wir wahrscheinlich einfach viel zu spät behandeln. Also wir behandeln Patienten, die motorische Symptome haben und da ist die Erkrankung halt jedenfalls in dem Bereich schon sehr weit fortgeschritten, muss man sagen.
Sodass es dann gar nicht mehr wirken kann.
Ja.
Also die Idee wäre, dass bestimmte Behandlungsmöglichkeiten eigentlich frühzeitig greifen würden, aber dadurch, dass möglicherweise schon so viele Zellen verloren gegangen sind durch diese Zellfaltung, ist das also nicht mehr möglich. Was hat man denn dann unternommen? Also wenn man jetzt erstmal festgestellt hat, okay, die Bewegungssymptome, wir betonen es ja jetzt auch immer schon so, also dass die erst zu spät erst sichtbar werden. Was hat man dann gemacht? Hat man dann gedacht, naja, was passiert denn vorher? Gibt es da dann auch Anzeichen?
Genau, also erstmal war das lange nicht bekannt. Auch das sind Dinge, die jetzt tatsächlich erst in den letzten 30 Jahren, also 20 bis 30 Jahren bekannt geworden sind, dass eben der Nervenzellverlust, wenn wir die motorischen Symptome sehen, schon so weit fortgeschritten ist. Das war einfach lange nicht, das ist Wissen, was wirklich immer und immer mehr dazukommt. Und das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, wenn man vor 100 Jahren das sieht, da wussten wir noch nicht mal, dass es ein Dopaminmangel ist, sondern hatten nur die Parkinson-Erkrankten. Jetzt mittlerweile wissen wir eigentlich relativ genau, was es ist, aber sehen die Menschen noch zu spät. Ne? Mhm. Und da ist vielleicht ein Anschlusspunkt zu der Frage vorher, in welchem Bereich des Gehirns spielt es sich denn ab? Tatsächlich in fast allen. Ne? Also das weiß man mittlerweile auch, dass Parkinson, wenn man jetzt nur die motorischen Symptome sieht, das ist nicht alles.
Ne? Also nicht nur die Substanz Sciatica nigra ist betroffen, sondern es scheint auch auf andere Hirnregionen, also der Zelltod scheint auch in anderen Hirnregionen schon abzulaufen. Okay. Das heißt, andere Hirnregionen kann also bedeuten auch andere Symptome.
Ja, exakt. Also im Verlauf sowieso, ne? Also Menschen mit einer Parkinson-Erkrankung, da kommen wir vielleicht zum ersten neuropsychiatrischen Symptom, erleiden in der Regel häufig im Verlauf eine demenzielle Entwicklung. Das heißt, am Ende betrifft es in der Regel das gesamte Gehirn. Und die, sage ich mal, Symptome, die vor den motorischen kommen, das sind eher diejenigen, wo man annimmt oder wo man jetzt gerade mutmaßt, wo kommt es denn eigentlich her? Man hat früher mal oder ja, immer noch eine aktuelle Hypothese ist, dass das über den Darm am Ende sich ausbreitet, also diese fehlgefalteten Proteine, dass die Ausbreitung über das enterische Nervensystem, so heißt es am Ende, sich ausbreitet, dann langsam hoch, ich sage das jetzt mal ganz bildhaft, krabbelt und dann irgendwann eben die Substanz ja nigra erreicht und dort dann zu dem erheblichen Dopaminmangel führt. Deswegen so eins der ersten Symptome ist tatsächlich Verstopfung.
Okay.
Ja. Mhm. Und eben darüber hinaus noch andere. Und das sind in der, und deswegen passt das ganz schön hier auch in die Klinik, sind eben die sogenannten nicht-motorischen Symptome. Die nicht-motorischen Symptome sind, wie der Name schon sagt, alles, was nicht Richtung Bewegung geht an Symptomen. Und dort finden wir, sage ich mal, im frühen Krankheitsverlauf vor allem, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Symptom, womit man wahrscheinlich auch Menschen früher erkennen kann, eine bestimmte Schlafstörung. Das ist die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung. Das ist, kann man sich so vorstellen. Wir haben ja die sogenannte REM-Schlafphase, wo die Muskeln alle erschlaffen, wo wir quasi träumen, uns aber nicht bewegen. Und genau dieser Mechanismus ist da gestört, sodass Menschen sich in dieser Traumschlafphase sehr arg bewegen, teilweise diese Träume erleben. Und das merken die in der Regel selber nicht, aber die Partner natürlich. Ne? Und Das hat eine relativ hohe Spezifität. Das heißt, ungefähr 90% der Menschen mit dieser Schlafstörung erkranken auch an der Parkinson-Erkrankung. Mhm. Und die tritt in der Regel so ungefähr 10 Jahre vorher auf. Ja. Das ist so das eine. Das andere sind eher unspezifische Symptome, wie eben schon genannt, die Obstipation, die Verstopfung, dann sowas wie die Apathie, die Depression, aber auch so urogenitale Symptome wie Blasenentleerung, Störung.
Und alles so zusammen sind ja eher so unspezifische Symptome. Also ja. Wie häufig kommt das vor, dass wenn man jetzt vielleicht auch zum Hausarzt geht mit irgendwie Verstopfung, dass dann auch dieser Rückschluss erfolgt, naja, sollten wir vielleicht mal gucken, ob möglicherweise eine Parkinson-Erkrankung vorliegt.
Ja, das ist super selten. Ne? Also das muss man einfach sagen. Ne? Da ist die, man nennt das ja dann Odds Ratio, das heißt, wenn man ein Symptom hat, was man dann an Risiko hat für eine bestimmte Erkrankung, super niedrig. Mhm. Ne? Und auch selbst die Zusammenkunft von Verstopfung und Depression, die ist super niedrig. Wie gesagt, die einzige sehr spezifische Sache ist diese Schlafstörung. Die hat einen Faktor von über 120. Also das ist tatsächlich ein sehr hoher Risikofaktor für die Entwicklung, ja.
Und du hast ja eben schon auch unsere Klinik angesprochen, also im Rahmen eines psychiatrischen Behandlungsfeldes. Wo finden wir denn dort die Parkinson-Erkrankung?
Vorwiegend, muss man sagen, in der Neurogeriatrie.
Okay. Ja,
das ist, muss man ganz klar sagen. Klar, die Symptome treten, also die nicht-motorischen treten manchmal vor den motorischen auf, aber nichtsdestotrotz sind die so unspezifisch, dass sie dann häufig, man denkt ja nicht an jemanden, der Depressionen hat, dann direkt an Parkinson. Mhm. Das ist auch absolut kein kausaler Zusammenhang jetzt, ne? Sondern wir finden die Menschen natürlich in der Neurogeriatrie, vor allem dann auch, wenn es sich um fortgeschrittene Erkrankungsphasen handelt, müsste man sagen. Ne? Weil wenn man sich so die neuropsychiatrischen Symptome, und darum soll es ja auch fokussiert, sage ich mal, gehen, anschaut, dann ist natürlich Depression eigentlich das Hauptsymptom. Ne? Das haben fast die Hälfte, wenn man manche Studien sich anschaut, an Parkinson-Erkrankten. Mhm. Aber eben auch die Demenzen, die Psychosen tatsächlich auch und andere neuropsychiatrische Symptome, die dann eben auch eine Aufnahme hier in die Neurogeriatrie bedingen könnten.
Okay. Und jetzt in einer Klinik geht es ja vor allen Dingen auch um die Behandlung. Mhm. Wie behandelt man denn Parkinson?
Ja, wenn man sich da wieder den Pathomechanismus anschaut, ne, also das heißt die Krankheitsentstehung anschaut, wir haben einen Dopaminmangel. Ja. Das heißt, wenn man und so ist es am Ende auch entstanden, man hat den Menschen Levodopa gegeben, das ist nämlich das Medikament, was man dann am Ende den Parkinson-Patienten auch in unterschiedlichen Art und Weisen verabreicht, hat man den Menschen eben in den 60er, 70ern gegeben und gemerkt, dass es hilft. Ja.
Ich habe übrigens jetzt erst gemerkt, Levodopa, da steckt ja auch das Wort Dopamin mit drin. Ne?
Ja. Ja,
bling, bling, bling. Naja.
Ja, wobei man sagen muss, wenn man das alleine nehmen würde, würde es einfach im Darm ausgeschieden werden, weil es da gespalten wird. Und dann, das ist immer eine Kombination mit einem anderen, deswegen ist es vielleicht nicht so aufgefallen. Sind sich dann
das hat aber, glaube ich, nichts zu tun.
Genau, nee, also am Ende möchte man erstmal, um die Behandlung der motorischen Symptome zu vollziehen, den Dopaminmangel irgendwie ausgleichen. Mhm. Das ist eben die Hauptsubstanz, ist das Levodopa. Das ist dasjenige Medikament, was am potentesten ist, was auch am Ende die geringsten Nebenwirkungen hat. Was aber den Nachteil hat, dass es beim langfristigen Einsatz eben zu sogenannten Wirkschwankungen führt. Ja, das heißt, dass Menschen relativ häufig dann irgendwann über den Tag verteilt Dopamin nehmen müssen oder sogar Dopamin über eine Pumpe bekommen müssen. Sodass man das in der Regel kombiniert mit anderen Medikamenten, die alle am Ende den Dopaminspiegel erhöhen. Ja, das ist also, sage ich mal, der Hauptpunkt, um die motorischen Symptome zu behandeln. Ja.
Aber es geht vor allen Dingen auch um eine symptomatische Behandlung.
Ja.
Aber die Erkrankung an sich, ist die denn heilbar?
Nee, also heilbar in der Neurologie, das ist, wir arbeiten dran. Genau, also es gibt im Moment viele klinische Studien, die mit Medikamenten den Krankheitsverlauf verlangsamen wollen. Es gibt aber tatsächlich evidenzbasiert im Moment kein einziges Medikament, was das tut. Das heißt, es ist eine rein symptomatische Therapie, also eine Therapie ausgerichtet auf die klinischen Symptome, die die Patienten mit sich bringen. Ja.
Also es gibt keinen Gegenspieler zu den degenerativen Prozessen, also regenerative Prozesse. Das gibt es bisher noch nicht.
Nee, das gibt es tatsächlich einfach noch nicht. Ne? Und das, wie gesagt, kann unterschiedliche Gründe haben. Ne? Ein Punkt wäre, sind wir zu spät dran, wenn die motorischen Symptome auftreten, ist das, wie gesagt, sehr weit fortgeschritten. Dann ist eine andere Geschichte, ist, ob wirklich nur dieses Protein oder die Fehlfaltung des Proteins, sage ich mal, pathophysiologisch da wichtig ist. Also es sind viele Ideen, die im Moment, oder viele Köpfe, die im Moment Ideen entwickeln, warum diese ganzen Studien so scheitern.
Also das Behandlungskonzept ist einmal Pharmakotherapie, um den Dopaminhaushalt ja zu stabilisieren und aufzubauen wieder, und dann auch symptomatisch, also nochmal, vielleicht nochmal konkret, vielleicht auch die Depression zu behandeln zum Beispiel. Du hattest ja in unserem Vorgespräch zum Beispiel auch nochmal einen weiteren Aspekt, nämlich auch die Angst zu fallen, angesprochen. Das fand ich zum Beispiel auch spannend, ne? Weil das sind ja auch so Begleiterkrankungen, wenn man sich selber nicht mehr auf seinen Körper verlassen kann. Und ist das sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Also für die Betroffenen führt sicherlich zu massiven Einschränkungen und Unsicherheiten, ne?
Ja, und da muss man sagen, ist Dopamin wirklich nur ein kleiner Faktor am Ende, der aber sehr, sehr wichtig ist. Es ist der entscheidende Punkt in der Therapie, weil Menschen, wenn sie sich dann sicherer bewegen können, erstens besser drauf sind, das heißt, die depressiven Symptome nehmen ab, und andererseits natürlich auch weniger Angst haben zu fallen. Aber natürlich gibt es auch medikamentöse Möglichkeiten, die Depression direkt zu behandeln, ne? Sogenannte SSRIs, habt ihr ja, glaube ich, in euren Folgen auch behandelt, sind da auf jeden Fall möglich. Und viele nicht-medikamentöse Möglichkeiten gibt es bei der Behandlung von Parkinson, ne? Also Physiotherapie, Ergotherapie, und das auch ganz gezielt eben auf die Erkrankung ausgerichtet, auf diese Bewegungsarmut. Ne? Es gibt Menschen, die haben ein sogenanntes Freezing. Das ist sehr belastend für die Patienten, also ein Symptom, was die Lebensqualität erheblich einschränkt, dass die Menschen bei einem Bewegungsstart einfach nicht, die können nicht loslaufen. Die sind wie erfroren, deswegen heißt es auch so. Und da gibt es ein ganz interessantes Gadget, das habe ich bei einem Patienten mal gesehen, der hatte so einen Gehstock, konnte auf den Knopf drücken, und dann ging unten, klappte so ein weiterer Stock aus, über den er dann herüberschreiten könnte. Und alleine dieser Impuls hat gereicht, dass er quasi weitergeht. Ne? Und das, ich hoffe, das konnte man jetzt bildhaft einigermaßen nachvollziehen. Also er hat sich quasi eine eigene Schwelle gebaut, ne, mit diesem Stock, und konnte die per Knopfdruck steuern. Das war total gut. Und da merkt man, dass eben zu der Behandlung von Parkinson-Patienten, und das ist wirklich etwas, was ich hier auch betonen möchte, mittlerweile auch mehr als nur Neurologen dazugehören, ne, sondern es ist ein multiprofessionelles Team. Es gibt mittlerweile so Parkinson-Netzwerke im Raum Osnabrück, Rhein-Ruhr und auch in anderen Regionen, wo eben alle Professionen zusammenarbeiten und zusammenkommen. Und das hat wirklich erheblich guten Einfluss auf die Symptomkontrolle und dann am Ende auf die Lebensqualität.
Also Lebensqualität nochmal als Stichpunkt und auch multiprofessionell integrativ arbeiten. Das passt ja auch gut zu unserem Podcast. Wir versuchen ja auch aus verschiedenen Perspektiven Themen zu betrachten und uns auch ja aus verschiedenen Ebenen Ebenen der Behandlung auch zu bedienen und dann insgesamt so ein individuelles Konzept zu erstellen, ne, was dann für den einzelnen Betroffenen auch sinnvoll ist. Okay, und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu deinem Forschungsschwerpunkt. Du hast das ja gerade schon so ein bisschen ganz kurz angedeutet. Ich habe das ja zu Beginn schon benannt. Also du hast ja in deiner Arbeit in der Medizinischen Hochschule in Hannover nicht nur als Assistenzarzt gearbeitet und dich da weiterentwickelt, sondern hast auch ein eigenes Forschungsprojekt gehabt. Und womit hast du dich damit beschäftigt?
Ja, genau, das habe ich dann vorwiegend nachts gemacht.
Ja.
Nein, kleiner Scherz. Ich habe tatsächlich sehr viel Glück gehabt durch Menschen, die mich auf meinem Weg gefördert haben. Da kann ich nur ein paar nennen. Das ist ein Oberarzt, der Florian Wegner, ein weiterer mittlerweile Oberarzt, der Martin Glietz, und mein ehemaliger Chef, der Günther Höglinger, die haben mich eben sehr, sehr unterstützt, weil sie gemerkt haben, dass ich Interesse an der Forschung habe. Und ich hatte dann Glück in dem sogenannten Practice-Programm, so heißt es, also ein Clinician Scientist-Programm, gefördert zu werden über 3 Jahre. Und mein Forschungsschwerpunkt hatte quasi 2 Bereiche der Erkrankung. Ich nenne es immer den Anfang und das Ende, weil zum Ende hin sind die Patienten, wie man hier ja, wie gesagt, in der Neurogeriatrie häufig sieht, schon fortgeschritten krank, körperlich sehr eingeschränkt, nehmen viele Medikamente ein, und da ging es tatsächlich vorwiegend um Aspekte der Medikamentensicherheit. Ja, das heißt, die hatten häufig mehr als 10 Medikamente, und da wusste ehrlich gesagt niemand mehr, was wo miteinander reagiert und interagiert. Und wir haben uns tatsächlich viele Sachen dort angeschaut, wie man es verbessern kann, auch so Alert-Systeme und solche Sachen. Und dann am Anfang, und das war eigentlich so das Hauptprojekt dieser Förderung, war eben die Untersuchung der Pathophysiologie. Wir hatten tatsächlich ein Stammzellmodell. Das hört sich immer sehr abgefahren an, glaube ich.
Ja,
wenn man das
schon
so nach außen trägt, ist am Ende, wenn man sich das dann so im Labor anschaut, weniger spannend, als man denkt. Das sind so Petrischalen. Wir haben auf jeden Fall aus diesen Stammzellen von tatsächlich genetisch kranken Parkinson-Patienten Nervenzellen gezüchtet und haben dort den Stoffwechsel untersucht, so ganz pauschal gesagt, weil was uns eben fehlt, in letzter Zeit kommt immer mehr eine Untersuchung auf den Markt, die eben dieses fehlgefaltete Protein nachweist, und die ist auch relativ gut und mittlerweile auch fast schon klinisch etabliert, im Moment leider trotzdem noch vorwiegend wissenschaftlich genutzt. Nichtsdestotrotz haben wir noch nicht die gesamte Bandbreite der Pathophysiologie verstanden und auch noch keine sehr guten Biomarker, um verschiedene Parkinson-Erkrankungen sehr genau voneinander zu unterscheiden. Und das war, sag ich mal, die Grundlage dessen, was ich versucht habe zu untersuchen.
Und was kam dabei raus?
Ist noch in Arbeit.
Spoiler Alert. Ja, okay. Ja, wir wollen dich jetzt nicht in Schwierigkeiten bringen. Ja, also ein ganz spannendes Forschungsfeld, und vor allen Dingen habe ich so den Eindruck, so wie du das schilderst, dass es auch da ja auch Raum gibt für neue Erkenntnisse, ne? Also dass es da auch umso wichtiger ist, gerade wenn das die Behandlung bisher nicht möglich ist, also nicht die Erkrankung an sich. Es ist ja umso wichtiger, sich ganz viele Informationen auch zu schaffen, ne? Und eventuell irgendwann nochmal ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, ne?
Ja, das war das Schöne an dieser Laborarbeit. Ne, das war wirklich, wir nennen das Nassforschung, das hört sich auch eklig an, glaube ich. Ne, aber man saß da wirklich mit Pipetten und hat eben die Untersuchungen da gemacht, die Zellen gefüttert, so haben wir es immer genannt. Ne, und das Projekt ist mehrfach abgebogen. Ne, so nach dem Motto, okay, wir gucken uns erstmal alles an. Dann haben wir gesehen, hier gibt es Veränderungen, gucken uns das mal genauer an. Das passte dann am Ende nicht so, müssen wir nochmal in die Richtung abbiegen. Also das war ein sehr fluides Projekt. Ne.
So ergebnisoffen und mal sehen, was wir finden, was wir auch so nutzen können dann für die Forschung.
Ne? Ja, tatsächlich hatten wir da keine explizite Hypothese. Das war aber auch ganz klar so angedacht, weil es in dem Bereich gab es schon viel, ja, aber nichts sehr Step by Step und auf den Punkt gebracht, sage ich mal. Und das haben wir eben versucht, ja.
Und was würdest du denn vielleicht abschließend, wenn du vielleicht Kollegen, aber vielleicht auch Betroffene oder Angehörige jetzt nochmal adressierst, was würdest du so mit auf den Weg geben in Bezug auf das Krankheitsbild, auf den Behandlungsprozess?
Ja, also ich glaube, was in den letzten Jahrzehnten, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema, immer mehr aufgekommen ist, ist es, dass es nicht nur die Bewegungsstörung ist. Also Parkinson ist so viel mehr. ist wirklich eine Multisystemerkrankung, die Betroffenen sehr stark in ihrer Lebensqualität einschränken kann. Auch vor allem eben diese neuropsychiatrischen Symptome. Und ich möchte einfach das Bewusstsein dafür stärken, dass das so sein kann, ne? Dass man Menschen dort, dass man ihnen zuhört, ja, dass man auf diese Symptome eingeht, weil es eben auch gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und vielleicht so ein zweiter Punkt, das betrifft aber, denke ich, die gesamte Psychiatrie, auch mal an neurologische oder, sag ich mal, sekundäre Ursachen für psychiatrische Symptome denken. Das wird hier in der Klinik, muss man sagen, ich war ja jetzt 1,5 Jahre hier. Es wird häufig gemacht, aber es ist, glaube ich, immer wichtig, daran erinnert zu werden, ja, dass eben wir dann eine Bildgebung machen, im Zweifel eine Nervenwasseruntersuchung machen, also eine sogenannte Liquorpunktion, dass man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, um dann dem Patienten auch alle Möglichkeiten gegeben zu haben. Ne? Weil es gibt tatsächlich einfach manche neurologische Erkrankungen, die man wirklich kausal und gut behandeln kann, sodass möglicherweise dann die psychiatrischen Symptome auch gar keine Rolle mehr spielen können.
Also ein bisschen Bewusstsein schaffen für Behandlungsteams, aber auch für vielleicht selbst Betroffene oder Angehörige. Es gehört da doch noch mehr dazu und es ist dann doch eine sehr komplexe oder ein sehr komplexes Erkrankungsbild. Und du machst aber erstmal auch Hoffnung im Sinne von, es wird ganz, ganz viel geforscht. Du bist Teil davon und erstmal vielen Dank, dass du dieses Thema, für mich doch sehr komplexe und gar nicht so leicht zu verstehende Thema, mir so toll erklärt hast und ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, sehr bildlich auch dargestellt hast. Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, lasst uns gerne, wenn es euch gefallen hat, eine positive Bewertung da. Wir freuen uns immer sehr, aber auch wir freuen uns auch über kritisches Feedback oder konstruktive Vorschläge. Und genau, also da nochmal eine kleine Aufforderung und Einladung zum Bewerten. Und Stefan, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Ist ja doch zur fortgeschrittenen Stunde, hast du dich ja nochmal bereit erklärt, mit mir hier zusammen zu sitzen. Und ich bedanke mich für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank für diese Zeit hier. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ne? Und auch das Gehör ist einfach sehr wichtig, was ihr den Krankheiten gebt, auch den Menschen, die dann betroffen sind. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach an dieser Aufklärung weiterarbeiten. Vielen Dank.